SRF 3.
Wie die Philippinen mit den Folgen des Wirbelsturms Haiyan umgehen.
Die Hilfe läuft an, aber mit Sicherheit ist sowohl die Quantität der Hilfe wie auch die Möglichkeit, die Hilfe an die Orte zu bringen, wo in abgelegenen Gemeinden vielleicht Hunderte von Toten sind. Und da gibt es große Probleme.
Wer in Genf künftig in der Regierung das Sagen haben wird. Wie es in der Diskussion um das iranische Atomprogramm nun möglicherweise weitergehen könnte. Und ein Gruß des Winters. Am Abend Schnee teils bis 400 Meter, morgen oft bewölkt bei 6 Grad, im Süden Nordföhn und 15 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Patrick Seiler. Noch ist immer nicht klar, wie viele Todesopfer der Wirbelsturm Haiyan auf den Philippinen gefordert hat. Helfer und lokale Behörden sprechen von über 10.000. Das Ausmaß der Zerstörung in den bisher zugänglichen Gebieten scheint gewaltig. Brigitte Zink von der Auslandredaktion fasst die Lage zusammen.
Eines ist schon jetzt klar. Der Wirbelsturm hat Millionen von Menschen auf den Philippinen in Not und Verzweiflung gestürzt. Ganze Wohnviertel sind ein einziges Trümmerfeld. Durch Schutt und Schlamm warten Überlebende auf der Suche nach Angehörigen, Freunden, Nachbarn. Am schlimmsten hat es offenbar die Provinz Leyte, eine philippinische Insel im Südosten, getroffen. Dort habe der Taifun mit Windgeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern eine Schneise totaler Zerstörung hinterlassen, sagte der Polizeichef der Provinz. Über 5 Meter hohe Wellen hätten ganze Küstenorte einfach weggeschwemmt. Man rechne allein auf der Insel hier mit über 10.000 Todesopfern. Die gewaltige Zerstörung ist auch für die Rettungskräfte eine logistische Herausforderung. Umgeknickte Strommaste und Bäume, zerstörte Straßen und Brücken erschweren den Rettungskräften den Zugang ins Katastrophengebiet. International laufen zwar die Rettungsaktionen an, auch von Hilfswerken wie Caritas und UNICEF. Doch noch ist unklar, wie Zelte und Decken ins Katastrophengebiet gebracht werden können, denn auch der Flughafen auf der Insel Leyte ist zerstört. Einzelne Hubschrauber der philippinischen Armee bringen Trinkwasser und Nahrungsmittel. In der Hauptstadt Tacloban hatten heute verzweifelte Menschen auf der Suche nach Essbarem begonnen, Lebensmittelgeschäfte zu plündern. Sebastian Rhodes-Dampa, UNO-Chefkoordinator für Katastropheneinsätze, sagte es klar. Schäden von solcher Größenordnung habe er das letzte Mal beim Tsunami von 2004 gesehen.
Der Wirbelsturm Haiyan und wie die Philippinen nun mit der riesigen Zerstörung umgehen, ist gleich noch einmal Thema bei uns nach den Nachrichten, und die hat Christoph Studer.
Der britische Außenminister Haig ist zuversichtlich, dass mit Iran eine Einigung im Atomstreit erreicht wird. Er sagte, eine Vereinbarung liege auf dem Tisch. Israels Regierungschef Netanyahu warnte dagegen vor einer raschen Einigung. Iran bliebe so fähig, sein Atomprogramm auszubauen. In Telefongesprächen habe er den russischen Präsidenten Putin und die deutsche Kanzlerin Merkel aufgefordert, ein allfälliges Abkommen nicht zu unterschreiben, sagte Netanyahu. Irans Präsident Rouhani erklärte im Parlament, Iran werde nicht auf die Anreicherung von Uran verzichten. Die Atomgespräche der 5 UNO-Vetomächte und Deutschlands mit Iran sind in der Nacht ohne eine konkrete Einigung vertagt worden. Bei der saudischen Hauptstadt Riad ist es zu Zusammenstößen zwischen Ausländern und der Polizei gekommen. Mindestens 2 Menschen seien getötet und Dutzende verletzt worden, teilen die Behörden mit. Die Polizei habe über 500 Personen festgenommen. In dem betroffenen Quartier leben vorwiegend Ausländer ohne gültige Papiere. Die saudischen Behörden gehen seit einer Woche gegen ausländische Schwarzarbeiter vor. Seither wurden tausende Gastarbeiter in Abschiebehaft genommen. Die UNO hat das Emirat Katar aufgefordert, die Lebensbedingungen für Arbeitsmigranten zu verbessern. Der UNO-Sonderberichterstatter für die Rechte der Migranten, François Crépeau, äußerte sich zum Abschluss einer einwöchigen Inspektion in Katar. Dieses wird 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Crépeau bezeichnete die Zahl der Unfälle auf Baustellen und die oft gefährlichen Arbeitsbedingungen als beunruhigend. In Katar seien 88% der Bewohner ausländischer Herkunft. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben Tausende an einer Demonstration den Rücktritt der sozialistischen Regierung gefordert. Anlass der Demonstration war der Sturz der kommunistischen bulgarischen Regierung heute vor 24 Jahren. Die zurzeit regierenden Sozialisten sind aus der kommunistischen Partei hervorgegangen. Seit Monaten wird in Bulgarien gegen die Regierung protestiert. Die Opposition wirft ihr vor, sie sei korrupt und hänge von reichen Oligarchen ab. Bei den ATP Tour Finals in London hat Tennisprofi Roger Federer den Halbfinal verloren. Der Schweizer unterlag der Weltnummer 1, dem Spanier Rafael Nadal, mit 5:7 und 3:6. Das Wetter: am Abend und in der Nacht fällt stellenweise Schnee bis 400 Meter. Morgen Montag liegt über dem Mittelland zähe, hochnebelartige Bewölkung, sonst wird es immer sonniger bei rund 6 Grad. Im Süden bläst morgen teils stürmischer Nordföhn und es wird oft sonnig bei bis zu 15 Grad.
Info 3 Abend.
2 Tage ist es nun her, seit der Taifun Haiyan über die Philippinen hinweggezogen ist und eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Und langsam wird klar, dass das Unheil, das Haiyan über die Leute in der Region gebracht hat, noch viel schlimmer ist als zunächst angenommen. Peter Köppinger ist Leiter des Büros auf den Philippinen der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und habe ihn zuerst gefragt, was er selbst über das Ausmaß der Schäden weiß.
Es ist völlig klar, wenn man die Bilder sieht und wenn man auch weiß, wie in den Philippinen die Provinzstädte und die Gemeinden aussehen, die da gebaut wird. Und wenn man sieht, mit welcher Wucht der Taifun aufgetroffen ist, es ist völlig klar, dass es Dutzende, wenn nicht sogar noch mehr, vielleicht sogar 100 oder mehr Gemeinden gibt, jeweils mit mehreren Dörfern, die große Schäden haben, weitgehend zerstört sind. Dazu die Hauptstadt Tacloban, der Insel Leyte. Und selbst wenn es sehr, sehr, sehr glimpflich abgelaufen ist, kann man sich nicht vorstellen, dass das Ganze ohne mindestens 10.000 oder mehr Tote am Ende ausgeht.
Die Philippinen sind ja eigentlich recht taifunerprobt. Rund 20 solcher Wirbelstürme treffen das Land jedes Jahr. Wie geht das Land mit dieser konstanten Bedrohung eigentlich um?
Vor 2-3 Jahren hat man im nationalen Parlament ein Gesetz verabschiedet zur Katastrophenvorsorge, wo man versucht hat zu reagieren und den Kommunen größere Kompetenzen, auch mehr Mittel zu geben. Aber das Gesetz ist noch nicht wirklich umgesetzt worden von der nationalen Regierung. Zusätzlich hat man in vielen Kommunen das Problem der Korruption und der nicht wirklichen Funktionsfähigkeit der kommunalen Verwaltungen. Insofern, die Philippinen sind gewöhnt, Taifune zu erleben, haben auch gewisse Erfahrungen internalisiert, die man dann umsetzt. Aber erstens mal, in dieser Form hat es einen Sturm so noch nie gegeben. Und zweitens, die Reaktionen, die man in den letzten Jahren dann versucht hat zu organisieren, sind noch nicht wirklich umgesetzt. Und die zentralistische Struktur des Landes ist ein weiteres großes Problem dabei. Denn man kann natürlich in solchen Situationen nicht als Zentralstaat reagieren. Es muss Kompetenzen auf der örtlichen Ebene geben. Es muss Katastrophenschutzorganisationen auf der örtlichen Ebene geben. Und das ist nicht wirklich umgesetzt.
Nun geht es nach diesem Wirbelsturm in erster Linie um die erste Hilfe, um all diesen Menschen, die diesen Sturm überlebt haben, zu helfen. Wie ist diese Hilfe angelaufen?
Die Hilfe läuft an, aber mit Sicherheit ist sowohl die Quantität der Hilfe wie auch die Möglichkeit, die Hilfe an die Orte zu bringen, wo in abgelegenen Gemeinden vielleicht Hunderte von Toten sind und Tausende von Vermissten, die wir inzwischen erfahren, da gibt es große Probleme und das kann Wochen dauern, bis das funktioniert. Dann ist natürlich in tropischen Ländern, sagen wir mal, das direkte Überleben nicht so problematisch wie in Europa, weil erstens die Temperaturen höher sind und zweitens man in irgendeiner Form immer noch was zu essen findet. Aber in den nächsten Tagen wird die Situation kritisch und vor allen Dingen Trinkwasser ist ein großes Problem.
Jetzt wird international zu Spenden aufgerufen, aber Sie haben gerade angetönt, es ist zum Teil noch gar nicht möglich, allen Betroffenen Hilfe zukommen zu lassen. Wie sinnvoll ist denn überhaupt jetzt zum Beispiel zu spenden oder überhaupt internationale Hilfe anlaufen zu lassen?
Also das ist schon sinnvoll, aber dann sollte man es wirklich über die Organisationen machen, die sehr viel Erfahrung haben und die auch den Zugang und die Strukturen haben. Ob das zum Beispiel die katholischen Strukturen sind, die in einem Land wie den Philippinen natürlich eine große Rolle spielen, Caritas, die überall organisiert sind, oder ob das Rotes Kreuz ist, das macht Sinn.
Das waren Informationen von Peter Köppinger. Er ist Leiter des philippinischen Büros der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung in Manila. Die Glückskette sammelt für die Opfer des Wirbelsturmes. Spenden können auf das Konto 10-15.000-6 überwiesen werden mit dem Vermerk Überschwemmungen Asien.
Info 3 Abend.
In Genf entschieden die Stimmbürger heute definitiv, wer die Geschicke des Kantons in den nächsten 4 Jahren in den Händen hat. Es war der 2. Wahlgang der Regierungswahlen. In über 2 Dritteln der Gemeinden sind die Stimmen bereits ausgezählt und ich bin nun verbunden mit Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn. Thomas Gutersohn, was können Sie zum jetzigen Zeitpunkt zur künftigen Zusammensetzung der Genfer Regierung sagen?
Ja, wir haben in diesen Minuten die ersten provisorischen Resultate bekommen. Und da sieht es ganz eindeutig danach aus, dass der MCG den Einzug in die Regierung geschafft hat. Mauro Boccia liegt auf Platz 5. Und sonst kann man sagen, dass die Regierung zum größten Teil neu besetzt wird. Nur 2 bisherige Kandidaten haben es geschafft, wiedergewählt zu werden. Pierre Mode und François Longchamp. Die 3. Kandidatin der FDP, Isabelle Rocha, muss sich aus der Regierung verabschieden. Das ist die Konsequenz ihrer schlechten Bilanz als Sicherheitsdirektorin bis 2012.
Sie haben das Abschneiden des rechtspolitisierenden Mouvement Citoyen Genevois, MCG, bereits angetönt. Es gehörte bei den Parlamentswahlen zu den Gewinnern. Vielleicht können wir da noch etwas ins Detail gehen. Wie sieht es also konkret für dessen Kandidaten aus?
Es sieht sehr gut aus. Mauro Boccia liegt momentan auf Platz 7. Das ist zwar allerdings der letzte Platz, aber er ist relativ sicher gewählt. Und das auf Kosten der Linken. Und das zeigt eigentlich, dass der MCG nicht nur eine rechte Partei ist, eine rechtspopulistische Partei, sondern dass sie eben, wie gesagt, eine rechts-links-populistische Partei ist, die offenbar Wähler holt auf beiden Seiten der Lager.
Thomas Gutersohn, danke für diese Informationen. So viel Info 3 für heute Sonntag. Die nächste Sendung gibt's morgen Mittag um 12 und wie alle SRF-Informationssendungen zum Nachhören im Web srf.ch. Am Mikrofon und verantwortlich heute Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.